Das Wortgewitter.
Mit Flo und Clara.
Hallo und herzlich willkommen zum Wortgewitter. Es ist inzwischen die 7. Folge.
Hallo auch an dieser Stelle von mir. Mein Name ist Clara und Flo steht neben mir. Wir machen das jetzt schon lange zu zweit und genau tragen da selber geschriebene Texte vor oder die von Autoren, die wir cool finden. Genau, und heute haben wir auch wieder ganz viel von anderen mitgebracht. Ich habe was von Erich Kästner dabei und zwar zwei Gedichte und Flo hat Texte von einem Autor mit dabei.
Genau, von Mark Oliver Everett ist der Name. Bekannt ist er allerdings eher als der Frontmann von Eels, einer ganz, ganz großartigen Band, die ich nur empfehlen kann an der Stelle.
Ist das eher so eine Rockband oder in welche Musikrichtung geht die?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also Rock spielt auch eine Rolle, aber ich finde das Genre ist sehr schwer festzulegen. Also da ist irgendwie alles mit drin, sehr multi-instrumentalisches, teilweise orchestrales Sounddesign und ganz eigen. Also wirklich schwer zu vergleichen mit irgendwas anderem. Kann man nur mal hören und gucken, ob es einem gefällt eigentlich.
Okay, klingt spannend. Also ich meine, ich kenne ja viele Künstler, die so immer wieder wechseln zwischen mehreren Genres oder halt eben aus einem Genre und einem anderen etwas Neues erschaffen haben. Aber ich finde das immer auch sehr erfrischend, wenn eine Band oder allgemein ein Künstler sich nicht festlegt und immer wieder neu definiert.
Ja, absolut. Die machen auch schon länger Musik, sind inzwischen auch so ein bisschen angekommen, also werden auch teilweise in Kinofilmen für Soundtracks benutzt. Jetzt nicht für die größten Blockbuster, aber schon für Filme, die man so auch in deutschen Kinos gucken kann.
Hast du einen Lieblingssong oder gibt's das nicht bei dir?
Oh, ich habe einige Lieblingssongs. Also Shootin' Annie ist halt ein ganz tolles Album. Das ist auch schon einen Tick älter und tatsächlich würde es mir jetzt sehr schwer fallen, also einen speziellen Song rauszusuchen, weil sehr, sehr viele dabei sind.
Ich habe das auch bei manchen Künstlern, da höre ich irgendwie auch so, keine Ahnung, voll viele Songs richtig gerne, aber so immer festlegen, weil sie halt eben so viele coole Songs haben, kann ich dann irgendwie auch nicht. Du hast jetzt aber das Buch von dem Sänger der Band oder ist er da?
Genau.
Ja, er ist Sänger der Band.
Genau, also okay. Sänger, Gitarrist.
Und was hat er für ein Buch geschrieben?
Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Glückstage in der Hölle, wie die Musik mein Leben rettete. Da arbeitet er so ein bisschen seine Biografie, seine Kindheit auf, seine Lebensgeschichte. Ja, das Buch ist teilweise ein wenig schwer verdaulich. Er ist sehr ehrlich und sehr direkt auch in seinen Beschreibungen. Und da sind einige Passagen dabei, die unter die Haut gehen auf jeden Fall. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorweggreifen. Kapitel 1, Summer of Love. Ich fuhr in Virginia durch die stockdunkle Nacht über die perfekte ebene Asphaltstraße, die auf einem ehemaligen Bahndamm verlief, über die hohe Brücke, die über die Schlucht führte, und malte mir detailliert aus, wie ich irgendwann mal nachts von ihr herunterfahren würde. Ich war mir immer sicher, dass ich niemals bis 18 überleben würde, also machte ich mir auch nie Gedanken über die Zukunft. 18 war jetzt schon ein Jahr her und ich atmete immer noch. Und es wurde nur alles immer schlimmer. Sommer 1982. So ein ekelhaftes, klebriges, schwüles Wetter, bei dem man schon nach einer kurzen Autofahrt einen durchgeschwitzten Rücken hat. Mitte Sommer steckte schon alles in der Scheiße. Der Freund meiner Schwester Liz drehte eines Abends bei uns in der Küche durch und ging mit einem Fleischermesser auf mich los. Kurze Zeit später versuchte Liz zum ersten von vielen Malen sich umzubringen. Sie schluckte Tabletten. Ihr Herz blieb stehen, als wir mit ihr im Krankenhaus ankamen, aber sie konnten sie wiederbeleben. Kurz darauf fuhren Liz und meine Mutter weg. Verwandte besuchen und ich fand die Leiche meines Vaters quer auf dem Bett meiner Eltern liegend. Komplett angezogen mit seinem normalen Hemd und seiner Krawatte. Die Füße fast auf dem Boden, als hätte er sich mit 51 einfach zum Sterben hingesetzt. Ich ließ mir am Notfalltelefon die Wiederbelebungsmaßnahmen erklären und trug den schon steifen Körper meines Vaters durchs Schlafzimmer. Es war komisch, ihn anzufassen. Es war der erste Körperkontakt mit ihm, soweit ich mich erinnern konnte, außer dem gelegentlichen Verbrennung von seiner Zigarette, wenn ich mich im Flur an ihm vorbeischob. Mich mit dem Auto von der Brücke zu stürzen, hielt ich für die beste Lösung für das erdrückende, verlorene und leere Gefühl, ich zu sein. Ein dramatischer Abgang natürlich, ich war ja noch ein Kind. Später im Leben stellte ich mir meistens vor, eine Pistole zu nehmen, nicht ganz so dramatisch, wie sich in der Heimatstadt von der Brücke zu stürzen. Auf diese Weise lässt sich meine Entwicklung skizzieren. In letzter Zeit denke ich eher über Tabletten nach. Das ganze Drama ist doch Kinderkram. Ich bin jetzt erwachsen. Ende des Sommers, den ich schon damals den Summer of Love nannte, fuhr ich zum ersten Mal mit meinem goldenen 71er Chevy Nova von zu Hause fort. Ich hatte das Auto, das ich Old Gold nannte, samt einem Stoppschild anstelle des durchgerosteten Bodenblechs meiner scharfen blonden Cousine Jennifer für $100 abgekauft, die Jahre später in dem Flugzeug sterben sollte, das am 11. September 2001 ins Pentagon stürzte. Sie war Stewardess. Am Morgen hatte sie vom Dulles Airport eine Postkarte abgeschickt, auf deren Vorderseite in großen Buchstaben stand »Ain't life grand?« Als ich geboren wurde, arbeitete mein Vater im Pentagon. Wenn ich an Flüche glauben würde, müsste ich mich fragen, ob das Flugzeug in den Teil des Gebäudes eingeschlagen war, in dem sich einmal das Büro meines Vaters befunden hatte. Aber ich glaubte nicht an Flüche. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. In meinem Leben gab es ein paar Extreme, aber wenn man bedenkt, dass ich keinen Plan und nur sehr wenig von dem für dieses Leben so wichtigen Selbstvertrauen hatte, könnte ich es auch schlechter getroffen haben. Ich spaziere nur so durchs Leben und schaue, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt, und ich glaube auch nicht, dass ich es herausfinden werde, bevor ich sterbe. Wahrscheinlich gar nichts, aber man weiß ja nie. Im Moment lebe ich noch, und mir ist aufgefallen, dass einige der schlimmsten Momente in meinem Leben zu einigen der schönsten geführt haben. Deshalb kaufe ich den Leuten ihr ganzes melodramatisches Getue nicht unbedingt immer ab. So etwas ist für mich Alltag. Es war komisch, meine Mutter und Liz zu Hause zurückzulassen, aber ich musste endlich dort weg. Ich war schon vor langem der Herr des Hauses geworden, weil niemand sonst für Ordnung sorgte. Und als mein Vater starb, zementierte das meinen Status. Aber ich wusste, dass ich vielleicht niemals mehr dort wegkommen würde, wenn ich nicht bald ging. Egal, wie verrückt alles auch wurde, ich konnte mich immer in meinem Kellerzimmer in Ralph Ellisons Invisible Man verlieren und dabei auf Kopfhörern The Who, Life at Leeds oder auch John Lennons Plastic Ono Band hören oder wonach mir in dem Jahr gerade war. Sogar in dieser schrecklichen Zeit im Summer of Love konnte ich der Realität entfliehen, wenn ich mit Old Gold herumfuhr und mir den Sonnenuntergang ansah, während Sly Stones Hot Fun in the Summertime schön laut aus dem ramschigen Kassettendeck dröhnte, das mit Tape unter dem Armaturenbrett befestigt war. Ich ging nach Richmond und schrieb mich am College ein. Es interessierte mich nicht die Bohne, aber alle anderen gingen hin und ich hatte nichts Besseres vor. Weil meine Highschool-Noten aufgrund absoluten Desinteresse meinerseits so schlecht waren, durfte ich nur in Teilzeit studieren, fühlte mich total einsam und beschissen. In einer Nacht kam ich an einem Gebäude auf dem Campus vorbei, in dem Klaviermusik gespielt wurde. Ich ging hinein und fand heraus, dass es der Fachbereich Musik des Colleges war. Ich hatte eigentlich nicht vor, Musik zu studieren, ich wollte aber unbedingt Musik machen, ganz egal welche. Ich fing an, zu jeder Tages- und Nachtzeit in die Klavierübungsräume zu schleichen, immer mit der Angst im Nacken, erwischt zu werden, weil ich eigentlich nicht dort sein durfte. Nur dann ging es mir wirklich gut, wenn ich auf den Tasten herumhämmerte und mir kleine Lieder ausdachte. Manchmal stellte ich mir vor, dass mir viele Leute zuhörten und dass es ihnen gefiel. An einem Abend kam ich so in Fahrt, dass eine der langen Basssaiten riss, was sich wie ein Gewehrschuss anhörte. Ich verließ schnell das Gebäude, damit ich keinen Ärger bekam. Ich wurde immer verzweifelter. Meine Kurse interessierten mich kein bisschen. Mein einziger Trost war die Musik. Ich gierte förmlich danach, Songs zu schreiben und aufzunehmen. Wie benommen ging ich durch die Straßen von Richmond und träumte davon, mich wieder ans Klavier meiner Mutter zu setzen und einen Kassettenrekorder und ein Mikrofon aufzustellen.
Der geht auf jeden Fall tief in die Seele rein und ich finde es krass. Also es wird ja am Anfang schon so viel gesagt von den ganzen Leiden, die er durchgemacht hat. Also auch schon alleine der Fakt, also dass von seiner Schwester, der Freund, ihn mit einem Messer angegriffen hat. Das war ja so einer der ersten Sätze. Also da musste ich sehr, sehr tief schlucken. Also weil das ist auch so eine Erfahrung, die will man nie machen in seinem Leben, angegriffen zu werden, irgendwie Gewalt ausgesetzt zu sein, egal in welcher Form und egal auch von wem. Aber dass er das schon so in jungen Jahren vor allen Dingen durchlebt hat und auch so geprägt ist eigentlich schon so seit seiner Kindheit auf Tod und auf Leid und Verlust, das ist einfach mega traurig.
Voll, also der hat wirklich so eine krasse Bandbreite an negativen Erfahrungen mitgenommen, schon früh als Kind und dann heranwachsender Mensch, das ist wirklich so beeindruckend. Vor allem, wenn man halt dann sieht, was aus ihm geworden ist und was für Musik er macht und wie die Texte so ausfallen und dass er eben doch einen Weg gefunden hat, sehr viel Schönheit im Leben zu sehen. Und das finde ich noch beeindruckender.
Was mir so gefallen hat an diesen, also an diesen Endsätzen, die er gebracht hat, dass er meinte, er will halt eben auch, dass man das Schöne sieht und er findet es immer schlimm, wenn Leute so nur negativ auf ihre Misserfolge gucken. Er hat ja auch ganz nüchtern gesagt, so ich habe viele Sachen erlebt, die nicht schön waren, aber genauso gut Sachen erlebt, die ich halt eben schön finde und die mich halt eben wieder haben positiv auf die Dinge blicken lassen.
Und das ist ja nur der erste Teil der Einleitung. Also das ist ja nicht das ganze Leid, was da geschildert wird. Also es wird tatsächlich leider nur angerissen. Also es kommt noch mehr und es gibt noch mehr, was er erstmal zu verarbeiten hat. Also das ist auf jeden Fall nichts für mal kurz im Urlaub auf dem Liegestuhl zum Nebenbeilesen. Also das ist schon viel emotionale Arbeit, auf die man sich da einlässt irgendwie auch.
Ja, ich merke das auch gerade, das macht mich so voll, also es hat mich gerade so voll befangen gemacht. Also nicht, weil ich das schlimm finde oder so, oder weil ich es nicht wichtig finde, dass man über sowas spricht, aber weil das einfach schon mich so mitgenommen hat, dass man in so einem jungen Alter schon so viel Leid einfach bei sich selber in der Familie sehen muss und dann halt natürlich das auch sehr annimmt, sehr auf sich projiziert. Also es betrifft einen ja auch total, wenn es die eigene Familie ist.
Ja.
So. Wie ist das dann mit seiner Familiengeschichte? Also was ist da noch passiert? Du hast ja gerade schon gesagt, dass da noch viel Schlimmeres passiert ist und noch viel mehr kam, was er zu verarbeiten hatte. Aber wie genau sah das aus in seiner Familie dann noch?
Sein Vater, das war ein recht bekannter Wissenschaftler, Hugh Everett der Dritte war sein Name und der hat die Viele-Welten-Theorie aufgestellt. Ist so ein physikalisches Konzept, was viel mit Quantenmechanik zu tun hat, was ich auf jeden Fall nicht erklären kann. Und der war halt sehr speziell als Mensch und keine wirkliche Vaterfigur. Und der war aber, wie gesagt, zeitweise recht hoch in diesen wissenschaftlichen Kreisen. Und dass am 11. September da dieses Flugzeug ins Pentagon an die Stelle crasht, wo halt sein Vater gearbeitet hat mit der Cousine im Flugzeug, das ist natürlich irgendwie total paradox und muss, glaube ich, auch, wenn man das erlebt, sich dermaßen surreal anfühlen und dermaßen ein Gefühl von, das kann nicht echt sein, auslösen.
Auch so eine Hilflosigkeit, wenn man sich so denkt, okay, also es ist ja alles so unberechenbar, wenn man jetzt in so einem jungen Alter schon merkt, dass der Tod ist halt unberechenbar und er kann halt auf unterschiedlichste Wege kommen, das wissen wir ja eigentlich irgendwann auch alle, aber wenn man das schon so schnell begreifen muss und vor allem auf so eine schmerzliche Art und Weise, viele Leute haben ja auch Angst vorm Sterben und das, auch wenn das ein natürlicher Tod ist, wollen die meisten Leute eben nicht früh mit dem Leben oder allgemein mit dem Leben gerne abschließen und wenn man dann aber noch die Erfahrung macht, okay, ich kann also auch auf so eine Weise, oder meine Verwandten sind auf so eine Weise gestorben, wie geht mein Leben jetzt weiter? Das ist auf jeden Fall auch, was da, glaube ich, groß mitspielt.
Das muss ja auch irgendwie den Gedanken aufwerfen von, wie sicher bin ich überhaupt in meinem Leben? Also wenn man so sterben kann, auf so eine Art und Weise, die sich kein Mensch vorher hätte ausdenken können, dann ist ja alles möglich, ne? Also ich will jetzt wirklich nicht zu düster werden.
Ja, ja.
Aber das sind natürlich Gedanken, die man dann vermutlich hat und ja, also so viel erstmal vielleicht zu ihm. Du hast dich im klassischen Bereich der Literatur, würde ich behaupten, erstmal so angesiedelt heute, oder?
Kann man so nennen, würde ich sagen. Aber ja, Erich Kästner ist ja schon, also so in der Moderne eher auf jeden Fall. Also da war er eher aktiv in der moderneren Zeit, aber auch der Lyrik. Vielleicht ist es auch irgendwie die neue Sachlichkeit, ich weiß es nicht. Also in welche Gattung das jetzt reinfällt, würde ich gar nicht so festlegen, weil da bin ich auch gar nicht so interessiert dran. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Gedichte von ihm mitgebracht. Er hat ja auch Kinderbücher geschrieben, wie zum Beispiel Das doppelte Lottchen oder was gab es noch? Also es gab auf
jeden Fall noch die Detektive,
genau,
ganz tolles Buch.
Das stimmt, das ist auch ein sehr schönes Buch. Und dann gab es noch was ich auch toll fand, aber da komme ich gerade irgendwie nicht drauf. Und die Kinderbücher fand ich ja schon immer sehr bewegend. Und irgendwann hat mir mein Opa ein Buch geschenkt von ihm, also den Gedichteband, die Lyrische Hausapotheke von Erich Kästner.
Oh.
Oh, ja, ja. Und da ist auch so ein bisschen auf jeden Fall viel Hausapotheke mit drin. Und ich habe jetzt einmal ein Gedicht, was so zum Thema arm, aber nicht arm im Sinne von ich habe wenig Geld oder ich habe wenig Konsumgüter oder ich habe wenig Materielles. Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Fassung für Beherzte. Niemand weiß, wie arm du bist. Deine Nachbarn haben selbst zu klagen und sie haben keine Zeit zu fragen, wie denn dir zumute ist. Außerdem würdest du es ihnen sagen? Lächelnd legst du Leid und Last, um sie nicht zu sehen, auf den Rücken. Doch sie drücken und du musst dich bücken, bis du ausgelächelt hast und das Beste wären ein paar Krücken. Manchmal schaut dich einer an, bis du glaubst, dass er dich trösten werde. Doch dann senkt er seinen Kopf zur Erde, weil er dich nicht trösten kann und läuft weiter mit der großen Herde. Sei trotzdem kein Pessimist, sondern lächel, wenn man mit dir spricht. Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Keiner weiß, wie arm du bist. Und zum Glück weißt du das selber nicht.
Heftig.
Ja, das ist auch so ein Text, ja, wo man halt auch nochmal das Armsein hinterfragt. Also ich finde natürlich, es gibt mehrere Definitionen von Armsein. Ich glaube aber hier ist es wirklich auf diese Gefühlswelt bezogen, wenn man sich schlecht fühlt. Aber ich finde, was das die Botschaft von dem Text ist, dass man halt eben sich mit seinen Mitmenschen auseinandersetzen sollte und nicht wegschauen sollte, wenn es einem nicht gut geht. Aber halt auch Verständnis haben sollte, wenn nicht jeder auf dich zukommt. Weil es einfach nicht immer möglich ist, wenn man selber so in seinem Film drinne steckt.
Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Gesellschaftskritik, dass halt sehr viel Anonymität einfach da ist, sehr viel Desinteresse an anderen Menschen, dass irgendwie so ein bisschen auch diese Art und Weise zu leben gefördert wird, dass man sich eben nur um sich selbst kümmert und dass man genug eigene Probleme vielleicht auch hat, um gar nicht die Zeit oder die Kraft zu haben, sich um andere zu kümmern, aber dadurch bedingt ist es natürlich so ein Teufelskreis auch immer, also der ist ja auch heutzutage auf jeden Fall nicht zu verkennen, ne? Also die Art und Weise, wie wir so miteinander umgehen, die hat ja noch viel Potenzial und da fragt man sich ja schon oft, warum sind da diese Grenzen? Also nicht nur, warum kümmern sich nicht andere mehr um mich, sondern auch, warum habe ich nicht mehr Interesse an anderen vielleicht oder warum fällt es mir manchmal schwerer, auch auf eine fremde Person zuzugehen, so, und einfach Leid als Leid anzuerkennen, egal in welchem Verhältnis man dazu steht.
Ja, ich glaube, das war schon auch in der Zeit, wo Erich Kästner natürlich gelebt hat, ein großes Thema, dass einfach in der Stadt, wenn du da lebst, die Anonymität einfach so groß ist, dass du halt mit mehreren Leuten in einem Haus lebst, aber irgendwie, ja, man sagt sich vielleicht mal Hallo und das ist so die größte Höflichkeit, die man sich entgegenbringt, aber dann ansonsten arbeitet man 8 Stunden am Tag oder ich weiß nicht, wie es zu der Zeit war, aber das Arbeitspensum spielt dann halt eben viel mit rein, dann ist man so auf sich fokussiert, wenn man vielleicht noch Familie oder Freunde hat, wo man halt eher fragen würde, wie geht's dir eigentlich, was willst du machen oder ja, was hast du so vor? Und dann ist es aber irgendwie auch so, dass man halt eben nicht mehr wirklich die Energie hat. Also ich merke das auch bei mir, wenn ich jetzt so nach Hause komme oder so, mir fällt es echt manchmal schwer, sich dann noch so auf andere, vielleicht ist es auch einfach manchmal nicht wollen oder man hat es einfach noch nicht wirklich vertieft und man könnte es eigentlich doch.
Ich finde es ja auch absolut legitim, dass man spürt manchmal, dass man eben gerade nicht die Kraft hat, um sich um andere zu kümmern. Aber vielleicht auch einfach dieses Gefühl von, man kommt nicht so einfach in solche Fragen rein, weil halt allgemein schon eher so ein Setting da ist, dass man eine große Distanz hat und vielleicht auch ein bisschen warnen möchte und gar kein Interesse eigentlich daran hat, dass man über dieses klassische Hallo und Tschüss hinwegkommt.
Ja, das ist, finde ich, auch immer so witzig, weil man ja irgendwie auch von klein auf immer so ein Gefühl der Distanz vermittelt bekommt in der Familie. Es wird einem immer gesagt, okay, mit den Leuten sollte man reden, mit denen nicht. Und das macht ja auch zu einem großen Teil teilweise auch Sinn. Ich muss auch ehrlich sagen, manche Leute, die man in seinem Leben kennenlernt, da ist man dann eigentlich, wäre man froh gewesen, wenn man das irgendwie eher hätte umgehen können, mit denen näher Kontakt zu haben. Ich hoffe, du verstehst nicht das, wie ich das meine. Aber ja, nicht jeder kann natürlich auch mit einem so par du sein, aber trotzdem ist es schön, wenn man das halt eben irgendwie versucht, trotzdem zu ändern, dass halt eben nicht so eine Anonymität immer herrscht und dass man halt auch das Gefühl hat, eigentlich könnte man ja eine Gemeinschaft auch in seinem Haus zum Beispiel haben oder in seiner Umgebung.
Gibt's ja auch. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall auch sehr gespannt, was dieser zweite Text, dieses zweite Gedicht von dir vielleicht nochmal für eine Perspektive gibt.
Also der nächste Text, ich habe ja schon gesagt, dass es eigentlich so ein ähnlicher Text ist, aber halt eben nur mit einem anderen Fokus. Also nochmal die Antithese davon, kann man so sagen. Antithese ist jetzt vielleicht zu schwer, also das Gegenteil davon. Und der ist für Kleinmütige und heißt aber auch wieder, keiner blickt dir hinter das Gesicht. Niemand weiß, wie reich du bist. Freilich meine ich keine Wertpapiere, keine Villen, Autos und Klaviere und was sonst sehr teuer ist. Wenn ich hier vom Reichtum referiere, nicht den Reichtum, den man sieht und versteuert, will ich jetzt empfehlen. Es gibt Werte, die kann keiner zählen, selbst wenn er die Wurzel zieht. Und kein Dieb kann diesen Reichtum stehlen. Die Geduld ist so ein Schatz oder der Humor und auch die Güte und das ganze übrige Gemüte. Denn im Herzen ist viel Platz und es ist wie eine Wundertüte. Arm ist nur, wer ganz vergisst, welchen Reichtum das Gefühl verspricht. Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Keiner weiß, wie reich du bist. Und du weißt es manchmal selber nicht.
Ja, ist tatsächlich der Gegenentwurf. Es geht ja im Prinzip darum, dass man sich auch bewusst werden sollte, was man eben hat, ne? Und was man auch zu schätzen wissen sollte. Dass man auch viel Liebe für selbstverständlich wahrscheinlich oft empfindet und gar nicht genug wertschätzen kann, was dahinter steckt. Und also es ist jetzt sehr kitschig, aber also meine Beschreibung, nicht sein Gedicht.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich denke, dass es auch schon mit den Gefühlen, also er sagt ja auch das Gemüt, die Gefühle, die man halt eben oft so vielleicht auch nur als negativ erachtet. Also so zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe mich heute schlecht gefühlt und das ist voll blöd, ich darf mich nicht schlecht fühlen oder ich darf nicht wütend sein oder irgendwie sowas. Also, dass man halt das auch schätzen sollte, weil das halt zum Leben dazugehört. Und ich glaube, er sagt damit auch aus, dass so eine Eintönigkeit halt nie gut ist. Also
Yin und Yang.
Yin und Yang. Ist ja auch ein schöner Schlusssatz jetzt.
Also das stimmt ja auch. Man kann ja auch das Gute nur dann als Gutes erkennen, wenn es sich abgrenzt von eben Schlechten. Also man kann sich ja im Grunde auch nur über Sachen freuen, die nicht permanent da sind.
Ja,
also das ist ja was sehr, sehr Menschliches einfach. Also es gibt bestimmt auch welche, es gibt bestimmt auch Exemplare bei den Menschen, die haben das Talent, sich über alles dauerhaft zu freuen. Mhm. Auch in einer großen Kontinuität. Aber im Grunde ist man ja so veranlagt, dass man sich eben darüber freut, wenn irgendwas besser wird oder halt darüber ärgert, wenn irgendwas schlechter wird.
Ich glaube auch, dass Achtsamkeit in vielen Bereichen uns immer nicht so beigebracht wird. Also ich merke das auch bei mir so, dass man halt immer sich wieder selber darauf besinnen muss. Das ist auch halt eben zum Beispiel, wenn was Schönes passiert, manchmal zieht das ja an so, also so an einem vorbei. Man hat eigentlich einen tollen Abend und man mag den, also man freut sich an dem Abend auch alles schön, aber man behält ja immer eher so negativ, also bei mir ist es zumindest so, ich merke mir eher negative Ereignisse und lass mich von eher sowas eher runterzuziehen, als zu sagen, ey, eigentlich ist doch gerade cool gewesen, ich hatte doch gestern einen schönen Abend mit Freunden oder was auch immer. Und das vermittelt einem eigentlich auch der Text, dass man vielleicht darauf mehr achten sollte, so kleine Sachen auch mal zu schätzen oder Momente, die nicht so häufig sind, mehr wahrzunehmen. Ja.
Das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Also das
genau.
Lassen wir auch gerade bei dem etwas dramatischen Auftakt, den ich hier gegeben habe mit dem Text, einfach mal so stehen. Und
okay.
Wünschen allen Zuhörenden auf jeden Fall einen guten Start ins Wochenende.
Auf jeden Fall. Habt eine schöne Zeit und genießt die Tage. Wir hören uns wieder.